Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt ihr heute Silke Hane. Guten Tag. Und bei uns geht's heute um einen Tanker in Schieflage.
ThyssenKrupp ist finanziell in einer außerordentlich schwierigen Lage. Das Schiff ThyssenKrupp ist in der jetzigen Aufstellung zunehmend manövrierunfähig.
Die Interimchefin von ThyssenKrupp muss sich auf der Hauptversammlung in Bochum unzufriedenen Aktionären stellen. Eins unserer Themen in dieser Sendung. Beginnen wollen wir aber etwas harmonischer. 3 Streikwellen, monatelange Verhandlungen und etliche Streikdrohungen. Der Tarifstreit zwischen Lufthansa und UFO ist kompliziert, geradezu verworren, könnte man sagen. Außerdem geprägt von äußerstem Misstrauen der beiden beteiligten Seiten. Jetzt aber haben beide ein umfassendes Schlichtungsabkommen vereinbart, inklusive Friedenspflicht. Das heißt, den Passagieren drohen erstmal keine weiteren Streiks mehr. Die Einzelheiten zur Schlichtung hat Brigitte Scholtes für Sie.
Fast wäre diese Einigung auf den jetzigen Schlichtungsprozess wieder nicht zustande gekommen. Erst kurz vor Mitternacht, nach einer längeren Gesprächspause, war es dann geschafft. Nun beginnt zunächst eine Mediation, in der man vor allem den Umgang der Tarifparteien miteinander wieder aufbauen will. Parallel beginnt die Schlichtung, in der die tariflichen Themen besprochen werden. Und als dritten Baustein hat man sich auf ein außergerichtliches Güteverfahren geeinigt. In dem soll ein Arbeitsrichter helfen, die rechtlichen Themen der Tarifpartner und einiger UFO-Funktionäre zu klären. Dieses Vorgehen berge große Chancen, ist sich UFO-Verhandlungsführer Daniel Flohr sicher.
In jedem Verfahren wollen wir die einzelnen Probleme, wie man sie zusammenfassen konnte, lösen, damit wir diszipliniert miteinander eben auch da tatsächlich rangehen können und nicht in die Versuchung geraten, dann eben zu sagen, boah, aber dieses rechtliche Thema können wir wegen diesem Tarifthema nicht lösen oder hier muss erstmal der Umgang so miteinander geklärt werden, dass wir glauben, dass es geht und dann erst können wir über Tarifthemen reden. Da waren ganz viele Interessen und Bedürfnisse im Raum und ich glaube, dass wir das gut miteinander wegsortiert haben, damit wir uns damit jetzt auch beschäftigen können.
Der stellvertretende Vorsitzende der Flugbegleitergewerkschaft wirkt erleichtert, dass man nun einen Schritt weiter ist. Denn eigentlich waren Lufthansa und UFO ja schon vor 2,5 Monaten auf gutem Weg zu einer Schlichtung. So sagte im November Bettina Volkens, damals noch im Vorstand für Personal und Recht zuständig.
Beide Seiten haben sich aufeinander zubewegt in den letzten Tagen, weil beide Seiten erkannt haben, dass nur gemeinsam offene Fragen beantwortet werden können.
Doch dann musste sie das Unternehmen verlassen. Ihr Nachfolger Michael Niggemann brachte dann trotz der anfänglichen Skepsis von UFO ihm gegenüber dann offenbar doch neuen Schwung.
Dieser Geist, den wir da jetzt mitnehmen, nämlich, dass wir nach vorne gucken wollen, aber eben auch aus der Vergangenheit lernen müssen miteinander. Ich glaube, das ist das, was uns tatsächlich tragen kann. Und mit den Veränderungen, die wir zumindest auf der Lufthansa-Seite wahrgenommen haben, glauben wir auch, dass das gut funktionieren kann. Und wie das eben so ist, ein Konflikt besteht nicht aus den formalen Fragen, die da liegen und dem, was man aufgeschrieben hat, sondern eben auch aus dem Willen der Menschen, die dafür zuständig sind. Mit diesem positiven Gefühl gucken wir tatsächlich einfach nach vorne.
Das sieht auch Lufthansa so, der vor allem am Tariffrieden gelegen ist. Das sei von größter Bedeutung für die 22.000 Mitarbeiter im Konzern, sagte Personalvorstand Niggemann. Die Flugbegleiter profitieren schon jetzt. Sie erhalten unter anderem sofort 2% mehr Geld, außerdem eine Einmalzahlung von 1.500 Euro. Die schwierigeren Themen sind den Schlichtern Matthias Platzek und Frank-Jürgen Weise vorbehalten. Für die Lufthansa-Kunden aber heißt das, während der Mediation gilt die Friedenspflicht im gesamten Lufthansa-Konzern. Sie soll mindestens bis Ende Februar, spätestens bis Mitte März dauern. Und während der Schlichtung, die wohl 3 bis 4 Monate dauern könnte, wird es keine Streiks in der Muttergesellschaft Lufthansa geben.
Brigitte Scholtes, die Lufthansa und die Kabinengewerkschaft UFO haben ein Schlichtungsabkommen vereinbart. Ulrich Barz ist heute unser Reporter am Börsenplatz Frankfurt. Frage an ihn. Reagieren die Anleger mit Erleichterung auf diese Nachricht?
Ja, die Lufthansa-Aktie machte jedenfalls zu Beginn einen kleinen Freudensprung. Aber dann kam doch rasch der Schwung nach unten. Der Schwung ging verloren und die Aktie ist abgerutscht, verliert im Moment rund 0,8%. Denn das derzeit größere Problem, denke ich, erkennen die Anleger im Coronavirus. Alle Flüge von und nach China zum Beispiel abgesagt worden. Und man weiß eben bisher auch noch nicht, wie sich das weiterentwickelt für die Fluggesellschaften.
Die Deutsche Bank legt heute den zweiten Tag in Folge gut zu. Warum das?
Ja, weil man doch geneigt ist, Konzernchef Christian Sewing zu vertrauen. Der hatte versprochen, nun endlich soll die Wende gelingen. Das hat die Deutsche Bank zwar schon in den vergangenen Jahren gesagt und es ist nicht passiert, aber nun sind Anleger offenbar bereit, ihm zu glauben, die Aktie nach dem großen Kurssprung gestern liegt heute um weitere 1,5% zu. Nicht zuletzt bestätigt die Anleger durch etliche Finanzanalysten, also Profis, die sich mit dem Unternehmen beschäftigen, und die haben ihre Meinung nach oben revidiert nach diesen Aussagen von Christian Sewing gestern.
Die US-Umweltbehörde EPA hält Glyphosat für nicht krebserregend. Glyphosat wird von Bayer vertrieben. Mittlerweile reagiert die Aktie.
Ja, die geht um 1,3% nach oben. Das ist eine starke Unterstützung von dieser wichtigen Institution, von dieser wichtigen Behörde in Amerika. Die Aktie erhält aber sowieso auch Unterstützung durch Berichte, wonach ein Mediator bald einen Vergleich mit den Anlegern erzielen könnte. Also für Bayer hat sich der Börsenausblick in den letzten Tagen doch etwas aufgehellt.
Ich habe es erwähnt, wir berichten gleich noch aus Bochum von der Hauptversammlung von ThyssenKrupp. Unter den Aktionären herrscht keine gute Stimmung.
Das stimmt, denn die haben Martina Merz zugehört bzw. gehört, was sie gesagt haben über die Ticker, wenn sie nicht live dabei waren. Und das klingt für sie nicht gut. Die Aktie verliert fast 4%, nein, jetzt sogar mehr, 4,3% im Moment.
Das große politische Thema des Tages ist aber natürlich der Brexit um Mitternacht. Was heißt der für die Börse?
Ja, das lässt die Börse ein bisschen nach unten gehen, ein 0,25% minus, 13.124 Punkte. Man müsste eigentlich sagen, wahrscheinlich ist es hauptsächlich der Coronavirus. Denn mit dem Brexit, da haben viele ihre Probleme, weil so vieles noch in der Schwebe ist. Noch ist alles möglich. Und über das Thema und vor allen Dingen auch, was es hier für die Finanzplätze bedeutet, hier in Frankfurt, wo wir sitzen, aber auch über London, da will ich mit Maximilian Kunkel sprechen. Er ist Chefanlagestratege der Schweizer Großbank UBS hier in Deutschland. Herr Kunkel, Sie kennen auch den Finanzplatz London. Als damals das Referendum kam, da erinnere ich mich, da knallten fast hier die Sektkorken, nicht weil alle das begrüßten, aber weil sofort gedacht wurde, da schießen die alle, die Banker und die Filialen, dann hier rüber, weil wenn die nicht mehr in der EU sind, dann können die nicht mehr so gut hier Geschäfte machen. Was ist Ihre Bilanz? Ist Frankfurt bisher Profiteur von dieser Entwicklung gewesen?
Frankfurt ist sicherlich Profiteur von der Entwicklung gewesen, aber bei weitem nicht so weit, wie viele Leute ursprünglich erwartet hatten. Schauen Sie sich die Arbeitsplätze an, beispielsweise, die geschaffen worden sind aufgrund des Brexit. Man ist ursprünglich davon ausgegangen, dass wir mindestens auf 10.000 Arbeitsplätze kommen werden innerhalb von kürzester Zeit, bis es in 1.500 neue kreiert wurden.
Und in London gibt es ja Hunderttausende, die in der City, also im Finanzwesen arbeiten. Spürt das London überhaupt, wenn so viele, wie Sie eben gesagt haben, hier rüberkommen?
Bisher spürt es London auf keinen Fall. Es geht auch vor allem darum, welche Arbeitsplätze hier rüberkommen und welche auch in der Zukunft rüberkommen werden. Was wir sehen, ist, dass sehr viele von den Arbeitsplätzen, die sowieso schon geplant waren, von vielen Unternehmen in einer Internationalisierungsstrategie aufs Festland zu kommen, das jetzt auch tun. Was wir noch nicht sehen, und hier wird natürlich sehr vieles davon abhängen, wie die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die nächsten Monate laufen werden, ist, dass wir hier Horden von gut verdienenden Bankern sehen, die aus Festland kommen.
Vielleicht auch deshalb nicht, weil Frankfurt nicht der einzige Ausweichort ist. Da gibt es noch Dublin, Amsterdam, Paris oder vielleicht auch New York.
Absolut. Sie sehen zum Beispiel bei einigen amerikanischen Instituten, dass diese sogar wirklich überlegen, dass man das Ganze zurückzieht Richtung USA. Sie sehen andere Unternehmen, die sehr viel stärker auf Hochfrequenzhandel orientiert sind, die sehr gute Infrastruktur in Amsterdam genießen. Und dann haben sie wiederum natürlich den kulturellen Aspekt, den sehr viele wieder auch lieber auf den britischen Inseln, wenn man hier Dublin noch dazu zählen würde, lassen würden.
Wir haben ja, wenn man auf den Finanzplatz London guckt, auch die Möglichkeit, je nachdem, was für ein Abkommen herauskommt, ein Freihandelsabkommen, Zollunion kommt wohl nicht in Frage laut Großbritannien oder kein Deal, dass die Briten uns auch wieder Geschäft abspenstig machen mit laschen Steuern und Regularien, Regeln, weniger Aufsicht. Halten Sie das für möglich?
Das halte ich für möglich, und was eigentlich vorprogrammiert ist, hier eine sehr große Konfrontation auf der Ebene. Inwieweit wir am Schluss wirklich ein sogenanntes Playing Field, was das gleiche Niveau darstellt, bekommen werden, wird sich noch zeigen. Die Konfrontation ist aber schon vorprogrammiert.
Vorerst wird verhandelt. Boris Johnson sagt nur bis Ende des Jahres. Halten Sie das für machbar?
Es ist sicherlich nicht sinnvoll, es ist höchstwahrscheinlich auch nicht machbar, aber wenn wir über sinnvolle Dinge reden wollen, dann sollten wir nicht über Brexit sprechen. Boris Johnson wird wirklich versuchen, es bis Ende 2020 durchzubringen. Das bedeutet ultimativ, weil es eigentlich nicht machbar ist, dass wir höchstwahrscheinlich nur mit einem Rumpfvertrag bis Ende 2020 rauskommen werden und dann mit einem Assoziierungsprogramm zwischen der EU und Großbritannien weitere Verhandlungen führen werden, gerade über Dienstleistungs- und Finanzthemen.
Letzte Frage. Die Finanzmärkte nehmen das im Moment recht sachte. Ich habe gesagt, die Verluste hier im DAX, da spiegelt sich das fast nicht drin. Anders beim FTSE, dem englischen Index, der geht heute nach unten. Sind die Märkte zu blauäugig?
Die Märkte sind überhaupt nicht blauäugig. Nehmen Sie folgendes Beispiel. Seit 2016 ist die chinesische Wirtschaft um 2400 Milliarden US-Dollar angestiegen im Gesamtwert. Das ist circa so viel wie die gesamte Wirtschaftsleistung von Großbritannien. Das heißt, wenn Großbritannien zusammen mit dem Brexit-Referendum 2016 verschwunden wäre, hätte das China innerhalb von 3 Jahren wirtschaftlich kompensiert.
Vielen Dank, Maximilian Kunkel von der UBS.
Danke an Herrn Kunkel auch von mir. Herr Barz, uns fehlen dann jetzt nur noch euro-deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis.
Der Euro wenig verändert bei einem US-Dollar 10,40. Am Rentenmarkt große Gewinne, deshalb die Durchschnittsrendite um 2 Basispunkte gefallen auf -0,42%. Und das Gold quasi unverändert gegenüber gestern Mittag. 1578 Dollar der Preis.
Börseninformationen von Ulrich Barz aus Frankfurt. Vielen Dank. Und darin sind wir schon kurz eingegangen auf den Industriekonzern ThyssenKrupp, der tief in der Krise steckt. Den Vormittag auf der Hauptversammlung, den fasst uns jetzt Jörg Marksteiner zusammen.
Er wollte ein Zeichen setzen, sagt Henning Schwendker, und ist deshalb extra einen Tag früher angereist und steht vor dem Bochumer Ruhrkongress, dort, wo alle Aktionäre vorbei müssen. Ein großes Plakat hat er ausgerollt und seine leuchtend orange Arbeitsjacke angezogen.
Wir sind von ThyssenKrupp Aufzüge, aus vielen Niederlassungen sind wir heute hier. Und wir sind hier, um für den Erhalt unserer Standorte und für unsere Beschäftigung zu kämpfen.
Wir sind heute hierher gekommen.
Schwendker ist Betriebsrat, genau in der Sparte, in der es seit Jahren besonders gut läuft. Und gerade deshalb im Moment alle Aktionäre interessiert. Denn das seit Jahren profitable Geschäft mit dem Bau und der Wartung von Aufzügen und Rolltreppen soll oder besser muss jetzt verkauft werden. Es geht nicht anders, die Not ist zu groß, sagt auch die ThyssenKrupp-Chefin. Rote Zahlen, hohe Schulden, Aktie abgestürzt, keine Dividende, Stellenabbau. Martina Merz versuchte erst gar nicht, die Lage bei dem Traditionskonzern schönzureden.
ThyssenKrupp ist finanziell in einer außerordentlich schwierigen Lage. Das Schiff ThyssenKrupp ist in der jetzigen Aufstellung zunehmend manövrierunfähig. Wir können uns deshalb nicht erlauben, nur an den Symptomen herumzudoktern.
Sondern es brauche den großen Befreiungsschlag. 15 bis 17 Milliarden Euro sollen reinkommen, wenn die Aufzugssparte an einen Konkurrenten verkauft oder an die Börse gebracht wird. Ende Februar soll die Entscheidung fallen. Und wie ThyssenKrupp-Chefin Merz sagt, nach Jahren der Krise soll damit endlich der Reset-Knopf gedrückt werden.
Mit der geplanten Elevator-Transaktion fällt der Startschuss für einen Neuanfang. ThyssenKrupp wird sich endlich wieder freischwimmen können.
Auch die Aktionäre hoffen, dass das gelingt. Sie haben heute erst einmal ausgiebig geschimpft. Es sei eine Schande, einen solchen Konzern runterzuwirtschaften. ThyssenKrupp sei eine Baugrube unter Wasser, ein Sanierungsfall, ein Scherbenhaufen, ein Lehrstück für menschliches Versagen. Manager hätten Luftschlösser gebaut und die Kontrolleure versagt. Und jetzt müsse eben als Notlösung die letzte Cash-Cow geschlachtet werden. Aber ob das dauerhaft hilft, daran haben viele Zweifel. Denn mit dem Verkauf der Aufzugssparte kommt zwar einmalig viel Geld in die chronisch leeren Kassen, nur womit will die Traditionsfirma dann künftig ihr Geld verdienen, wenn die anderen Sparten wie Stahl, Autoteile oder Fabrikbau doch seit Jahren Probleme haben? Das fragt sich auch Aktionärsschützer Marc Tüngler.
Man muss ganz klar sagen, ThyssenKrupp liegt auf der Intensivstation und jetzt soll auch noch das einzig funktionierende Organ rausfiletiert werden. Wenn das Aufzugsgeschäft hier rausfiletiert wird, dann bleibt nicht mehr viel, weil der Rest verdient kein Geld. Das heißt, mit dem Sack Geld, der dann da steht, die 15 oder 17 Milliarden Euro, das muss man nutzen und dann hat man ein bisschen Zeit gewonnen, um dann den Rest wirklich so aufzustellen, dass er auch wieder Geld verdient.
Und das wird anders aussehen als bisher. Auch das machte die ThyssenKrupp-Chefin deutlich. Der Abbau von 6.000 Stellen ist schon angekündigt und auch weitere Firmenteile könnten verkauft werden oder sich Partner suchen müssen. Klar scheint, die Industrie-Ikone ThyssenKrupp wird in einigen Jahren ganz anders und vor allem kleiner aussehen.
Jörg Marksteiner über die Hauptversammlung bei ThyssenKrupp. Und vom Stahl kommen wir zum Aluminium. Das Metall wird gebraucht im Autobau, in Küchen, an Baustellen, ein alltäglicher Werkstoff. Also sein Ausgangsstoff, Aluminiumoxid, aber ist problematisch. Heikle Rohstoffgewinnung, hoher Energieverbrauch, giftige Rückstände. Es gibt in Deutschland nur noch eine Firma, die Aluminiumoxid herstellt. Unser Firmenporträt über die Aluminiumoxidwerke im niedersächsischen Stade von Godehard Weierer.
...55 Hektar groß ist das Firmenareal der AOS, der Aluminiumoxidwerke in Stade. Das Werk wurde 1973 gegründet. Heute ist es Deutschlands letzter Standort, an dem Aluminiumoxid, der Ausgangsstoff für Aluminium, gewonnen wird. Das AOS-Firmengelände liegt direkt am Ufer der Unterelbe mit eigenem Hafen, erklären die Geschäftsführer Volker Richter und Hartmut Borchers.
Wir haben in Stade einen sehr günstigen Standort. Rein logistisch gesehen, die Seeschiffe kommen bis direkt vors Firmengelände. Das ist sehr außergewöhnlich, zumindest für die anderen Standorte in der Bundesrepublik gewesen. Zum Zweiten haben wir eine Technologie schon zu Anfang gehabt, die wir immer noch weiter verfeinert haben, die sehr energieeffizient ist. Und das ist, glaube ich, auch der zweite Erfolgsstandpunkt, der Erfolgsfaktor für diesen Standort, der dazu geführt hat, dass wir heute noch arbeiten.
Aluminiumoxid zu gewinnen ist sehr energieintensiv. Pro Tonne wird die gleiche Menge an Energie benötigt, die ein vierköpfiger Haushalt in einem Jahr verbraucht. 1 Million Tonnen Aluminiumoxid stellt das Werk pro Jahr her. Aluminiumoxid wird aus Bauxit gewonnen. Die Stadener importieren das rote Gestein aus dem westafrikanischen Guinea.
Bei Aluminium sehen wir am Beispiel Guinea, dass es zumindest zu Protesten vor Ort kommt, dass auch dort die Wasserquellen verseucht werden und dass sozusagen die Wertschöpfung, die Aufarbeitung des Bauxits zu Aluminium an anderen Orten stattfindet, zum Beispiel in Stade in Deutschland.
Michael Reckhort arbeitet als Rohstoffexperte bei PowerShift, einem Verein, der sich für eine gerechtere Energie- und Weltwirtschaft einsetzt.
Es gibt in Guinea gerade eine Klage gegen die Weltbank, wo sich 540 Personen aus der Bauxitminenregion im Nordosten Guineas zusammengeschlossen haben und Klage eingereicht haben aufgrund von Umsiedlung. Ihnen ist damit sozusagen die Lebensgrundlage entzogen worden. Es gibt eine Wasservergiftung aufgrund der Einsatz von Chemikalien bei der Bauxitgewinnung. Und diese Beschwerde ist gerade sozusagen anhängig bei der Weltbank.
Verhandelt wird in Washington, dem Sitz der Weltbank. Im Unterschied zu den Kritikern in den NGOs sieht die Weltbank im Bauxitgeschäft in Guinea einen Beitrag zur Entwicklung. Daher hat sie vor kurzem dem größten Bergbauunternehmen des Landes einen Kredit in Höhe von 900 Millionen Dollar eingeräumt. Für ein Drittel des Kredites bürgt die Bundesrepublik Deutschland mit der Bedingung, dass Bauxit auch an die Elbe verschifft wird. Garantierte Laufzeit 10 Jahre. Das Bauxit aus Guinea wird in Stade gemahlen und unter hohem Druck und einer Temperatur von bis zu 270 Grad aufgebrochen. Als Lösungsmittel dient Natronlauge.
Hier kommt der gemahlene Bauxit bereits fertig an, richtig dosiert mit dem Lösemittel drin. Und die Pumpen fördern dieses Gemisch in den Reaktor hinein, wo die Stofftrennung stattfindet. Wo also der Teil, den wir haben wollen, ins Lösemittel übergeht und von dem getrennt wird, der zurückbleiben soll.
So, dann gehen wir jetzt mal da hinten rum.
500 Beschäftigte arbeiten in den Aluminiumoxidwerken in Stade. Die AOS ist der drittgrößte Arbeitgeber in der Region. 50 junge Menschen werden derzeit hier ausgebildet. Jurek Mendel ist im zweiten Ausbildungsjahr.
Ich lerne den Beruf des Elektronikers für Automatisierungstechnik. Und dann im letzten Lehrjahr werden wir nochmal speziell auf den Betrieb gelernt. Dann lernt man nochmal speziell die Sachen, die wir hier machen, Messen und Regeltechniken, Sensorik, alles Mögliche.
Wir gehen jetzt runter, ne?
Ja.
Ein Stock tiefer üben sich die angehenden Metalltechniker und Industriemechaniker an den Werkbänken.
Allzeit.
Also wir wissen ja, dass wir als einzige Oxidfabrik am Standort Deutschland diejenigen sind, die auch dafür sorgen müssen, dass es morgen noch weitergeht. Und dazu brauchen wir gut ausgebildetes Personal. Insofern sind wir ganz gut beraten, auch die Grundlagen dafür zu schaffen.
Der AOS sitzt die Konkurrenz im Nacken, vor allem die aus China. Die Hälfte des weltweiten Aluminiumoxids stammt bereits heute von dort. Für eine Tonne Aluminiumoxid wird die doppelte Menge Bauxit benötigt. Als Produktionsabfall fällt Rotschlamm an. Er wird auf eine Deponie gebracht. 5 Kilometer vom Werk entfernt, erhebt sich mitten im flachen Moor eine 15 Meter hohe Front. Die Dämme, die den roten Schlamm zurückhalten.
Man hat von vornherein mit Hilfe von Grundbauingenieuren ein Konzept aufgestellt, das die Dammsicherheit absolut in den Vordergrund stellt.
Größere Gefahr, erklärt Geschäftsführer Hartmut Borchers, droht vielmehr von anderer Seite. Sollte sich hier in Deutschland im Zuge der Energiewende die Strom- und Gaspreise ein weiteres Mal erhöhen, könnte dies das Ende der heimischen Aluminiumherstellung einläuten. Noch ist es nicht so weit. Noch werden in Stade über 1 Million Tonnen Aluminiumoxid hergestellt. Die Bundesregierung scheint ein Interesse daran zu haben, dass das auch so bleibt. Ohne Aluminiumoxid kein Aluminium. In der Küche, am Bau, im Flugzeug und das meiste Aluminium wird verbaut in Autos. Da will man nicht gänzlich abhängig sein von ausländischen Anbietern.
Gode Hartweierer über die problematische Gewinnung von Aluminiumoxid. Ein Schwerpunkt unserer Wirtschaftspresseschau ist heute die Jahresbilanz der Deutschen Bank. Die verbucht für 2019 wegen der Kosten des Konzernumbaus ja einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro.
Die Badische Zeitung aus Freiburg weist darauf hin, dass Bankchef Sewing und der Vorstand nun die Fehler ihrer Vorgänger ausbaden müssten. Mehr noch aber gilt dies für jene 18.000 Beschäftigten, die ihren Job bei der Bank bis Ende 2022 verlieren. Dass Sewing und Co. auf einen Teil ihrer Boni verzichten, ist ein Zeichen. Ein wirkliches Signal nach innen und nach außen wäre aber ein Komplettverzicht gewesen. Hinter das ausgeklügelte und nur schwer zu durchschauende Vergütungssystem der Deutschen Bank kann man ein dickes Fragezeichen setzen. Milliardenverluste und Boni, das passt einfach nicht. Diese Ansicht teilen auch alle anderen Kommentatoren. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt sich darüber hinaus, wie Sewing die Deutsche Bank in die Gewinnzone führen will. Im Inland werden Ertragssteigerungen im Umfeld von Sparkassen, Volksbanken und Negativzinsen der EZB schwer. International wirkt die angelsächsische Konkurrenz potenter. So bleibt die Deutsche Bank risikobehaftet. 2007 lag der Aktienkurs bei 117 Euro, jetzt liegt er unter 9. Eine sichere Bank ist das Geldhaus für Anleger längst nicht mehr. Die vom Koalitionsausschuss beschlossene Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und die den Bauern zugesagte Milliardenhilfe stößt ebenfalls nicht gerade auf Begeisterung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, die neuerliche Staatshilfe ist der einfachste Weg, ein bisschen gut Wetter zu machen bei empörten Traktorfahrern, aber auch der untauglichste. Die Landwirte wird das nicht mit den strengen Auflagen für den Naturschutz versöhnen, die viele von ihnen als weltfremd ansehen. Auch bei den neuen Hilfen für die Autoindustrie wird man den Verdacht nicht los. Hier kauft sich eine Regierung frei von ihrer Mitverantwortung für eine Branche, für die am Markt nun vielleicht zu viel zusammenkommt. Die Große Koalition hat sich auf das verständigt, was sie am besten kann: Geld verteilen, notiert der Südkurier aus Konstanz. Getreu der Geschäftsgrundlage von Rot und Schwarz wird jede Wählergruppe bedient. Die Union hilft den Bauern, die SPD den Arbeitern, die wegen der Digitalisierung um ihren Job bangen. Was fehlt, ist ein übergeordnetes Konzept, wohin diese Koalition, die Industrienation Deutschland, steuern will.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Die Sendung Deutschland heute, die folgt hier um 14.10 Uhr nach den Nachrichten und den Verkehrsmeldungen. Und in Deutschland heute geht es unter anderem nach Tübingen, wo die bundesweit erste kommunale Steuer auf Verpackungsmüll erlassen wird. Hier verabschiedet sich Silke Hahn. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.